Grüß euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Einer der umfangreichsten Lebensbeschreibungen der Bibel ist die über David. Er gehört zu den bekanntesten Personen der Schrift. Anhand der Geschichte Davids können wir seinen Glaubensmut und auch seinen tugendhaften Charakter von ihm lernen. Doch er kannte auch Zeiten der Verzweiflung, Zeiten der Angst, ja Zeiten der Glaubensschwäche. David wurde lange Zeit vom König Saul verfolgt, weil Saul wusste, dass Gott ihn verworfen und David zu einem neuen König erwählt hatte über das Reich Israel. Und aus Hass und aus Neid versuchte Saul seinen Schwiegersohn mehrfach umzubringen, sodass David sogar zu den Feinden, zu den Philistern floh und sich dort wahnsinnig stellte, um bloß irgendwie am Leben zu bleiben. Ja, David hat Höhen und Tiefen erlebt. Zeiten großen Glaubensmuts und Zeiten der Anfechtung, der Schwäche, Zeiten der Glaubensnot. Und wenn wir ehrlich sind, geht es wohl jedem Gläubigen so. In unserem Predigtext heute in 1. Samuel 23 hat David gerade eine schmerzvolle Enttäuschung erlebt. Die Bewohner der Stadt Keila, die er mit seinen Gefährten heldenhaft und selbstlos und mit vollem Einsatz vor den Philistern gerettet hatte, die haben in ihrem Herzen schon beschlossen, David, wenn es darauf ankommt, an Saul auszuliefern, um selbst keine Probleme zu bekommen. Und David erfährt davon. Und er musste hastig fliehen. Anstatt als ruhmreicher Befreier die dankbare Gastfreundschaft der geretteten Stadt und den Komfort einer gemütlichen Herberge zu genießen, müssen David und seine Männer wieder von Ort zu Ort streifen, sich verstecken, sich verkriechen. Sie leben von der Hand in den Mund, in Wäldern und Höhlen. Was ist das für ein Leben? Ist es nicht Zeit, dass David sein Schicksal selbst in die Hand nimmt? Könnte man fragen. Und so mancher erfolgreicher Aufstieg in dieser Welt beginnt doch mit diesem Entschluss, jetzt reicht's, wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und dann wird mit ganzer Überzeugung und Willenskraft und Beharrlichkeit auf das Ziel hingearbeitet und gekämpft und gelebt. Die Dorfbewohner nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand, heißt es dann. Oder Firmen rufen optimistisch dazu auf, nehmen Sie Ihre Karriere selbst in die Hand. Wer etwas erreichen will, der muss zupacken, Chancen ergreifen, die Fäden des Lebens in die Hand nehmen. Nun, das hören wir immer wieder. Jeder ist seines Glückes Schmied, heißt es dann. Doch was ist mit Misserfolgen, Enttäuschungen, mit unerwarteten Wendungen? Ist dann das Glück, der Erfolg, das vermeintliche Schicksal verloren? Nun, der Glaube an Christus, er lehrt uns, aktiv zu sein, zu handeln, unsere Hände, unsere Kraft, unser Leben zu gebrauchen und es für das Gute einzusetzen. Aber der Glaube lehrt uns bei alledem nicht, auf unsere Hand als Grundlage des Erfolgs zu vertrauen, sondern auf eine andere Hand, nämlich auf die Hand Gottes. Und genau darauf weist uns unser Predigtext heute Morgen hin. Ich habe ihn überschrieben mit dem Titel In Gottes Hand. Und so lesen wir in 1. Samuel die Verse 14 bis 28. 1. Samuel, Kapitel 23, ab Vers 14. Und David blieb in der Wüste auf den Bergfesten und er blieb im Gebirge in der Wüste Ziph und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. Und David war in Horesha, in der Wüste Ziph. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. David blieb in Horesha, Jonathan aber kehrte nach Hause zurück. Aber die Ziphiter zogen zu Saul nach Gibea hinauf und sagten, hält David sich nicht bei uns auf den Bergfesten verborgen, in Horesha auf dem Hügel Hachila, der südlich von Jeschimon liegt? Und nun, König, wenn du geneigt bist, herabzukommen, so komm herab. Und an uns ist es, ihn in die Hand des Königs auszuliefern. Und Saul entgegnete, gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr Mitleid mit mir gehabt habt. Geht hin, vergewissert euch noch mehr und erkundet und passt genau auf, an welchem Ort sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, dass er sehr listig ist. Und beobachtet und erkundet alle Schlupfwinkel, in denen er sich versteckt hält und kommt mit sicherer Kunde wieder zu mir zurück, so werde ich mit euch gehen. Und es soll geschehen, wenn er im Land ist, dann will ich ihn aufspüren unter allen Tausendschaften Judas. Und sie machten sich auf und gingen vor Saul nach Ziph. David aber und seine Männer waren in der Wüste Maon und in der Steppe südlich von Jeschimon. Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen. Und man berichtete es David und er ging zum Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. Als Saul das hörte, jagte er David nach in die Wüste Maon. Saul ging auf der einen Seite des Berges, David aber und seine Männer auf der anderen Seite des Berges. Und es geschah, als David sich beeilte, Saul zu entkommen, während Saul und seine Männer gerade David und seine Männer umzingeln wollten, um sie zu fangen, kam ein Bote zu Saul und sagte, eile und komm, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da kehrte Saul um von der Verfolgung Davids und zog den Philistern entgegen. Daher nennt man jenen Ort Selah Machlekot. Saul suchte ihn alle Tage, heißt es hier in Vers 14, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Das ist wie eine Zusammenfassung dieser Geschichte. Immer wieder, Tag für Tag, beständig und andauernd, versuchte Saul, David zu ergreifen, ihn in seine Finger zu bekommen, um seine eigene Karriere, um seine eigene Herrschaft, um sein Königtum zu sichern. Aber Gott gab David nicht in seine Hand. Die Hand Gottes ist hier im Spiel. Und zwei wunderbare Lehren aus diesem Text wollen wir uns anschauen. Zum einen gestärkt in Gottes Hand und zum zweiten geschützt in Gottes Hand. Gestärkt in Gottes Hand. David streift von Ort zu Ort. Er sucht passende Verstecke, geheime Zufluchtsstätten, verborgene Unterschlüpfe. Und Saul darf ihn nicht finden, denn er trachtet ihm nach dem Leben. Und darum flieht David in die Einöde, sogar in die Wüste, heißt es hier. Ziph wurde die Wüste genannt, das heißt Schmelzplatz. Ein passender Name für eine heiße Wüste, oder nicht? Ein Ort, an dem mit der Kraft auch schnell der Mut und die Zuversicht zerfließen. In dieser schmelzenden Hitze sucht er einen bewaldeten Ort auf, Horesha. Und hier im Schatten von den Sträuchern und kleinen Bäumen versteckt er sich. Und hier in der Wüste, im Versteck, wo er sich aufhält, damit Saul ihn nicht findet, taucht plötzlich der treue Freund Jonathan auf, um David zu ermutigen. Jonathan ist der Sohn Sauls, aber er ist ein wahrer Freund Davids. Sein Vater sucht David alle Tage, aber Jonathan findet ihn. Fast humorvoll, wie es hier geschrieben wird. Saul sucht ihn alle Tage und Jonathan findet ihn. Selbst in dieser entlegenen, in diesem unfreundlichen Ort, in der Wüste, in diesem Schmelzplatz, besucht der Freund David. Jonathan findet ihn. Und wir wissen nicht, wie Jonathan ihn fand, aber wir können sehen, wie wunderbar Gott für David sorgt in dieser Situation. In großer Enttäuschung und äußerer Schwachheit sendet er ihm Jonathan. Der Name Jonathan heißt, Gott hat gegeben. Gott sendet Jonathan, um David in äußerlicher und innerlicher Wüste zu erquicken. Und Gott gab David nicht in die Hand Sauls, aber er führte die Hand des Freundes wunderbar zu David. Und was macht Jonathan, der treue Freund? Er ermutigt David in einer Weise, wie sie schöner nicht formuliert werden kann. Es heißt hier, er stärkte seine Hand in Gott. Wir lesen hier Vers 16. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde dir der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist, und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. Das ist eine Ermutigung eines Menschen, eines Freundes, eines Bruders im Glauben. Aber es ist gleichzeitig eine Ermutigung aus dem Himmel, aus der Hand Gottes. Denn Jonathan weiß wirklich, wie er David beistehen kann. Er ermutigt David nicht nur durch seine Gegenwart, durch seine Suche, dadurch, dass er sich aufgemacht hat und all die Zeit und Mühe investiert hat, um David nahe zu sein, was ja schon an und für sich ein schönes Zeugnis ist der Freundschaft. Doch wir lesen hier, Jonathan ermutigt David geistlich. Und ihr Lieben, es gibt keine kräftigere Ermutigung, keine größere Hilfe für Niedergeschlagene als echte geistliche Ermutigung. Er stärkte seine Hand in Gott. Die Hand Davids, die vor kurzem noch tapfer im Gehorsam Gottes gegen die Philister kämpfte, drohte müde zu werden. Die Hand Davids, die in den Abenden die Saiten der Harfe zupfte bei Psalmengesang, sie drohte schwer zu werden. Die Hand Davids, die so regelmäßig erhoben wurde zum Gebet, sie drohte schlaff zu werden. Und diese Hand stärkt Jonathan in Gott. Er ermutigt David, weiterzumachen, anzupacken, nicht aufzugeben, die Hoffnung nicht fahren zu lassen, aber nicht in der Weise dieser Welt. Er sagt nicht, nimm dein Schicksal selbst in deine Hand. Oh nein, im Reich Gottes sind solche oberflächlichen Motivationssprüche nicht viel wert. Jonathan stärkte seine Hand in Gott. Davids Hand darf stark sein, weil die Hand Gottes ihn hält. Davids Schicksal hängt nicht an der Kraft seiner Finger. Es ist die kräftige Hand des Herrn, an den Jonathan ihn erinnert. Jonathan kräftigt David darin, auf die Hand Gottes zu vertrauen. Gott wird das, was er über Davids Leben beschlossen hat, auch souverän zustande bringen. Halte stand, David, denn du bist gehalten in der Gnade Gottes. Fasse Mut, David, denn du bist umfasst von der Liebe Gottes. Gib nicht auf, David, denn du bist umgeben von der Treue Gottes, der dich nicht preisgibt. Wie genau stärkt Jonathan Davids Hand in Gott? Was können wir hier auch selbst praktisch von Jonathan lernen? Nun erstens, ermutige durch segensreichen Zuspruch. Wir können Jonathan hier nachahmen. Ermutige durch segensreichen Zuspruch. Was sagt Jonathan? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Eine der am häufigsten wiederholten Zusprüche Gottes an den Menschen in Not ist, fürchte dich nicht. Wieder und wieder sendet Gott seine Boten und Engel und Propheten und Männer Gottes, beauftragt mit dieser kostbaren Zusage, fürchte dich nicht. Und dann der Sohn Gottes selbst, Mensch geworden, lebt unter den Menschen, mit seinen Jüngern, Jesus Christus. Und wieder ruft er seinen verängstigten Jüngern zu, fürchtet euch nicht. Wenn auch alles so trübe scheint, wenn auch alles gerade keinen Sinn zu machen scheint, fürchtet euch nicht. Jonathan lässt sich gebrauchen, durch die Hand Gottes auf diese Weise auch David Segen zu spenden. David, Gott ist da. Gott ist stark. Du musst dich nicht fürchten. Du musst dich nicht sorgen. Glaube nur. Fürchte dich nicht. Du darfst nicht denken, dass alles aussichtslos ist. Nein, fürchte dich nicht. Gott ist da. Wir sehen hier, Jonathan erkennt die emotionalen und geistlichen Kämpfe, die David plagen. Das ist mehr als einfach nur ein Spruch. Jonathan sieht, was im Herzen Davids vorgeht. Und darum ist die erste Zusage, die er ihm gibt, fürchte dich nicht. Er sieht seinen Freund mit schmerzverzerrtem Gesicht, mit Tränen in den Augen. Die Traurigkeit und Enttäuschung, sie übermannen David fast. Und Jonathan spricht diesem trüben und verzagten Herzen aufrichtigen Segen zu. Er stärkt Davids Hand in Gott durch segensreichen Zuspruch, fürchte dich nicht. Und zweitens, ermutige, indem du an das Wort Gottes erinnerst. Jonathans Ermutigung hat eine große und wirksame Kraft. Nicht wegen der Schönheit oder der Zartheit seiner Worte, sondern durch die Quelle seiner Worte. Durch die Grundlage seiner Worte. Er erinnert David an das Wort Gottes. Jonathan drückt nicht die Daumen und sagt, wird schon alles gut gehen? Er sagt keine chinesischen Weisheiten auf? Nein, er führt das an, was Gott selbst gesagt hat. Der Herr hat dir versprochen, David, er hat dir verheißen, dass du König über Israel sein wirst. Das ist geistliche Ermutigung. Nicht irgendein gedankliches Luftschloss vor Augen zu malen, sondern baue auch, wenn du andere trösten möchtest, auf das feste Fundament des Wortes Gottes. Erinnere an die Verheißungen Gottes, an das, was uns im Glauben an Christus zugesagt ist. David, mein Freund, so hat Gott gesprochen. Und das, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Er hält sich an sein Wort. Denke daran, was Gott gesagt hat, mehr als alles, was die Menschen sagen. Denke daran, was Gott dir zugesagt hat und wer Gott ist, der zu dir spricht. Und Jonathan erinnert nicht nur an das Gesagte, er wendet das Wort Gottes auch ganz praktisch im Leben von David an. Gott hat gesagt, du wirst König werden. Und jetzt die Auslegung von Jonathan. Das bedeutet, die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Er legt das Wort Gottes aus. Er wendet es an in der Situation von David. David, Gottes Hand ist fähig, sein Wort auszuführen. Er wird es erfüllen. Gott erfüllt seine Zusage. Unser Gott ist ein zuverlässiger und ein mächtiger und ein treuer Gott, der niemals betrügt. Keine Menschenhand kann ihn daran hindern. Jonathan stärkt Davids Hand durch die Erinnerung an das Wort Gottes. Und wir tun gut daran, es ihm gleich zu tun. Und drittens, ermutige durch demütige Liebe. Jonathan sagt, wenn du König bist, dann werde ich der Zweite nach dir sein. Wir sehen hier, wie sehr Jonathan sich wünschte, die Erfüllung des Wortes Gottes gemeinsam mit David zu erleben. Und wie gerne hätte Jonathan an der Seite Davids gestanden und sich am Königtum Davids erfreut. Aber wenn wir weiterlesen, erfahren wir, Gott führt es anders. Das war nicht die Verheißung des Wortes Gottes, dass sie beide zusammen diese Erfüllung sehen werden. Jonathan starb noch bevor David zum König gekrönt wurde. Aber diese Aussage Jonathans ist dennoch sehr lehrreich und bemerkenswert. Denn wir müssen uns bewusst machen, Jonathan wäre der eigentliche Thronfolger gewesen. Nach seinem Vater Saul, der zu der Zeit noch König war. Doch er ermutigt David durch seine aufrichtige, demütige Liebe. Zunächst einmal beweist er demütige Liebe gegenüber Gott. Auch er, der Prinz, der eigentliche Thronfolger, er ist bereit, dem Wort Gottes zu folgen, selbst wenn es heißt, dass er die Nummer 2 und nicht die Nummer 1 ist. Er ist bereit, demütig sich unter das Wort Gottes und unter diese Verheißung Gottes an David zu stellen und anzuerkennen und den Plan Gottes zu lieben, selbst wenn es für ihn wie ein Rückschritt aussieht. Selbst wenn er dafür Opfer bringen muss, selbst wenn er auf Annehmlichkeiten verzichten muss. Was für ein ermutigendes Beispiel. Der demütige Glaube Jonathans ist ein ermutigendes Vorbild. Er kann David so sehr ermutigen, weil er selbst diese Verheißungen Gottes mit demütigem Glauben ergriffen hat und sich an dem freuen konnte, was Gott gesagt hat, obwohl es für ihn Opfer bedeutet. Doch auch David gegenüber ist es ein Beweis demütiger Liebe. Jonathan ermutigt nicht mit Worten allein. Er achtet David höher als sich selbst. Er freut sich mehr an der Zusage Gottes an David, dass er König sein wird, als wenn er selber diese Zusage bekommen hätte. Warum? Weil er David liebt. Weil er David schätzt. Weil David ihm wichtiger ist als sein eigener Name, sein eigener Ruhm. Wir finden das am Anfang des Buches, er gewann David lieb wie seine eigene Seele. Und das ist der Beweis dafür. Er ist freudig bereit, für die Liebe aufzugeben, was der Stolz an sich reißen will. Er verzichtet gerne auf seinen eigenen Ruhm, um David zu stärken. Und kaum etwas zerstört und entmutigt so sehr wie stolze und selbstsüchtige Charaktere, die um ihres eigenen Ruhmes willen und um ihrer eigenen Macht willen alles um sich herum in Scherben zerschmeißen. Aber Demut und Liebe vor Gott und den Menschen, das kennzeichnet wahre Tröster. Das kennzeichnet Freunde, die andere stärken und wahrhaftig aufrichten und geistlich erquicken können. Jonathan gibt sein Leben, seine Karriere, sein Herz in Gottes Hand und stärkt so in demütiger Liebe die Hand Davids in Gott. Und schließlich, ermutige durch verbindliche Treue. Das heißt, hier beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. Die Zeiten waren ungewiss. Die Not war groß. Weder Jonathan noch David wussten genau, was geschehen wird. In schweren Zeiten ist sich doch jeder selbst der Nächste, heißt es. Erfolg bringt viele Freunde, aber schwere Zeiten machen einsam. Doch neben der Segenszusage, der Erinnerung an Gottes Wort und der demütigen Liebe krönt Jonathan seine Ermutigung durch echte Treue. David, ich halte zu dir, auch in dieser komplizierten Zeit. Und ich schwöre es vor Gott. Wir machen einen Bund. Meine Worte sind nicht nur ein kurzer Gefühlsausbruch. Du kannst dich auf meine Liebe und meine Hilfe und meinen Beistand verlassen, auch in schweren Zeiten. Jonathans Stärkung in Gott ist eine Ermutigung zur Beständigkeit im Blick auf die Treue Gottes. Weil ich weiß, dass Gott treu ist, will ich ihm nachahmen und auch Treue beweisen. Weil der Herr treu ist, verpflichten auch sie sich im Angesicht Gottes der freundschaftlichen, ermutigenden und stärkenden Treue. Ein Bund vor dem Herrn. Ein Bund der Treue mit Gott als Zeugen. Gemeinsam im Glauben an den treuen Gott wollen sie verbindlich und treu zusammenstehen, komme, was da wolle. Hast du Freunde, die dir solche eine Treue bewiesen haben, als es dir schlecht ging? Bist du ein Freund, der Treue beweisen kann, wenn es anderen schlecht geht? Es gibt keine kräftigere Ermutigung, keine größere Hilfe für Niedergeschlagene als echte geistliche Ermutigung. Und bei Jonathan erfahren wir, was das heißt. Wie das umgesetzt werden kann. Er stärkte seine Hand in Gott. Möge die Berg Gießen zu einem Horesha werden, einem Wald in der Wüste, wo Brüder und Schwestern einander ermutigen, sodass es hundertfach erklingt. Er stärkte seine Hand in Gott. Sie stärkte ihre Hand in Gott. Wir sind durch den Glauben in Gottes Hand. Aber wir alle, wir brauchen einen Jonathan, der unsere Hand im Zuspruch und in Erinnerung, in Demut und Treue in Gott stärkt. Den Gott, an den wir glauben. Den Gott, der uns stärkt. Und zweitens, geschützt in Gottes Hand. Auf diese kostbare Stärkung folgt schon bald die nächste Erschütterung. Und daran merken wir auch, wie nötig und wie wichtig und wie rechtzeitig diese Ermutigung Jonathans war. Oh, Gott hat ihn genau zur rechten Zeit zu David gesandt. Denn die Siphiter, diese Wüstenbewohner, die waren offensichtlich selbst ein ziemlich wüster Haufen. Sie wollen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, die Gelegenheit beim Schopf ergreifen und suchen König Saul auf. Es scheint ja doch, dass Saul der König am längeren Hebel sitzt. Und David muss fliehen, er muss sich verstecken. Der einstige Held, der so groß vor den Schlachtreihen Israels da hervorritt, er ist jetzt jemand auf der Flucht, ein Heimatloser, gefolgt von allen möglichen Gesetzlosen. Er lebt wie ein Heimatloser, ein Ausgestoßener. Er ist scheinbar sogar von Gott vergessen in dieser öden Wüste. Und die Siphiter, sie machen sich auf und sie wollen ihre Chance nutzen. Sie wollen auf der Gewinnerseite stehen. Sie wollen genau die Hand stärken, die sie wiederum am Ende reichlich belohnen kann. Und darum verraten sie Saul, den Aufenthaltsort von David. Wir haben David gesehen. Wir wissen, wo er sich befindet. Man muss sich eben zu helfen wissen. In schweren Zeiten, oder? Die Moral wird fallen gelassen. Man muss das Schicksal eben in beide Hände nehmen, sagen sich die Sifiter. Und hier heißt es sogar, sie sagen, an uns ist es, ihn in die Hand des Königs auszuliefern. Das ist ihre Gelegenheit zum Glück. So interpretieren sie die Situation. Jetzt können wir unser Schicksal in unsere Hand nehmen. Jetzt können wir mal davon profitieren, wie die Dinge laufen. Und so versprechen sich die Bewohner der Wüste ein besseres Leben. Durch Verrat. Durch Verrat. Das Gegenteil von Freundschaft. Saul, dieser verworfene König, ist auch ein verirrter König, wie wir hier merken. Auch Saul hat ja das Wort Gottes gehört, doch er weigerte sich, dem Wort Gottes zu folgen. Und dann sprach Gott wieder, nämlich, dass er sein Königtum von ihm nehmen wird und einem anderen geben wird. Aber Saul blieb dabei weiterhin unbußfertig. Er kehrte nicht von seinen Sünden ab, sondern im Gegenteil, er hasste und verfolgte David. Er suchte ihn zu ermorden. Er metzelte dabei sogar den Priester und seine ganze Familie nieder. Saul war rasend vor Wut. Vor Hass. Er schritt immer tiefer in seinem Ungehorsam voran. Doch sobald Saul das Gefühl hatte, er könnte David erwischen, da macht er sich vor, oh, Gott ist wohl doch auf meiner Seite. Jetzt wendet Gott doch all seinen Segen wieder mir zu. Als Saul berichtet wurde, dass David nach Keila gekommen ist, in diese Stadt, die er befreit hatte, da dachte Saul, wir finden das hier in 1. Samuel 23, Vers 7, Gott hat ihn, also David, verworfen und in meine Hand gegeben, denn er hat sich selbst eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Seht ihr, wie Saul sich selbst betrügt? Er denkt, oh, jetzt ist David verworfen und ich bin wieder der Erwählte. Und ebenso jetzt hier, wo die Sifiter sich gegen David, den von Gott Erwählten, verschwören, sich ihn hinterlistig verraten, da denkt Saul in seinem Wahn, Gott ist für mich. Gott ist wieder für mich. Und er redet fromm von göttlichem Segen und dass endlich mal jemand Mitleid mit ihm hat, den armen König, während er in Rebellion gegen Gott ohne jedes Mitleid den unschuldigen David selbstsüchtig ermorden will. Sagt etwas aus über unser Herz, über die Sünde, wie wir uns selbst betrügen können? Saul denkt tatsächlich, die Hand Gottes ist mit mir. Gott gibt David jetzt in meine Hand. Obwohl er ein Leben voller Sünde lebt. In Aufruhr und offensichtlicher Rebellion gegen Gott und sein Wort. Verblendete Gedanken. Saul betrügt sich selbst. Er ist nicht nur ein Verworfener, er ist ein verirrter König. Doch bei all dem frommen Gerede und Gedanken vertraut er auf seine listige Strategie, um David zu fangen. Zu oft ist David ihm schon in den letzten Moment entwischt. In seinem Haus mit Michal floh er aus dem Fenster. Bei dem Propheten Saul hinderte der Geist Gottes Sauls Erfolg. In Keila entwischte David kurz bevor Saul kommen konnte. Und nun will er auf Nummer sicher gehen und stellt die Sifiter als Spione an. Sie sollen genau recherchieren, jeden Schritt Davids verfolgen, alle seine Geheimverstecke auskundschaften, jeden Fluchtweg erkennen. Saul sorgt dafür, dass David seiner Hand nicht mehr entkommen kann. Er bereitet sorgfältig eine Treibjagd vor. Und tatsächlich scheint alles genau nach Plan zu laufen. Die ganze Strategie von Saul, sie scheint aufzugehen. Sie treiben David vor sich her in die nächste Wüste, bis David und Saul beide auf ein und denselben Berg sind. David auf der einen Seite, Saul und sein Heer auf der anderen Seite des Berges. Ein ängstlicher Wettlauf entsteht. David beeilt sich zu entkommen, doch Saul verteilt seine Truppen so strategisch, bis sie David und seine Männer schon bald umzingelt haben. Und es kommt der Punkt, wo menschlich gesprochen keine Hoffnung mehr ist. Ja, es sieht so aus, als ob David der Hand Sauls nicht mehr entkommen kann. David sitzt in der Falle. Er hat keine Kraft mehr, er hat keine Strategie mehr, er hat keine Mittel mehr, er hat keinen Ausweg mehr. Doch im letzten Moment beweist Gott auf wundersame Weise, David ist in Gottes Hand. Niemand kann ihn der Hand Gottes entreißen. So kurz vor dem scheinbar unausweichlichen Niederlage Davids kommen Boten zu Saul. Was berichten sie? Die Philister sind wieder ins Land eingefallen. Saul, du musst dich sofort kümmern. Du musst dich jetzt beeilen. Du bist der König. Du hast keine Wahl. Gott hat David in seiner Hand. Er schützt ihn und er hält ihn. Sogar die Feinde, die gottlosen Philister, gebraucht Gott in seiner Souveränität, um David zu retten und Saul zu wehren. Ja, Gott lenkt sogar die Philister in seiner starken Hand und gebraucht sie zum Schutz seines Erwählten. Saul hatte ein Heer, alles nötige Spionagewissen durch seine Sephita-Agenten. Er hatte eine ausgeklügelte und eine effektive Taktik. Doch es half ihm alles nichts. David ist geschützt in Gottes Hand. Nein, weder die Sephita noch Saul konnten ihr Schicksal in ihre Hand nehmen. Unser Leben steht in Gottes Hand. Er ist der, der alles hält. Die Gottlosen verwirft er und er straft sie mit gerechter Faust. Doch die, die Buße tun, die sich demütig vor Gott beugen, die zittern vor seinem Wort, die sich bei ihm bergen, die beschützt er in seiner Hand. Sela Machlekot wurde der Ort genannt. Das heißt Fels der Trennung. Keine Not konnte die Einheit im Glauben von Jonathan und David trennen, die in Gott stark war. Aber auch kein Feind kann die Grenze überschreiten, da wo Gott trennt. Gott selbst hat die Seinen in seine Hand genommen, die Seinen ergriffen und niemand kann Gott wehren. Vielleicht sieht es in deinem Leben gerade so aus, als würde alles daneben gehen, als würde nichts so laufen, wie du es erhofft hattest. Als würde sich alles zuspitzen auf eine ausweglose Situation. Als säßest du in der Falle. Vielleicht denkst du und vielleicht denken andere, Gott hätte seine segnende Hand von dir genommen, weil dein Leben so unsicher, so ausweglos ist. Wenn alles hoffnungslos erscheint, dann ist die Versuchung groß zu denken, muss ich jetzt mein Schicksal doch selbst in die Hand nehmen? Sollte ich meine Skrupel, meine Moral, mein Gerechtigkeitsempfinden, meine Liebe fahren lassen und auf dem Weg dieser Welt mein Glück suchen? Sollte ich dem Pfad der Sephita folgen? Der Herr verspricht uns, ja auch dir heute Morgen, durch den großen Nachkommen Davids, Jesus Christus, Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, dass jeder, der an ihn glaubt, in der Hand Gottes ist und bleibt. Nun prüfe dich, ob du in der Hand Gottes bist. Es reichen nicht fromme Floskeln wie bei König Saul, sondern erkennst du deine Schuld vor Gott und vertraust du auf Jesus Christus als deine einzige Gerechtigkeit? Denn Jesus, er hat sich verraten lassen. Jesus, er hat sich umzingeln lassen. Er hat sich mehr noch als David gefangen nehmen lassen. Er hat sich töten lassen. Golgatha wurde ein Fels der Trennung. Jesus rief aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Gerechte, er trug die Strafe eines Sünders, der von Gott getrennt ist. Jesus ließ sich zerschlagen durch Gottes Faust. Er trug die Strafe der Sünde, des Ungehorsams, des abscheulichen menschlichen Schuld, der Rebellion gegen Gott. Er trug sie selbst auf das Kreuz von Golgatha. Und da war niemand, der ihn stärkte, der ihn tröstete, der ihn erquickte. Sie liefen alle davon. Aber Jesus ist stellvertretend für die Gläubigen gestorben und am dritten Tag aus den Toten auferstanden, damit er mit jedem, der glaubt, einen Bund aufrichtet, einen Bund der Gnade, der ewigen Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott. In diesem Bund können wir einander als Christen die Hand in Gott stärken. Darum sind wir als Gemeinde verbunden. Und in diesem Bund verspricht Jesus dir heute Morgen, wenn du an ihn glaubst und zu ihm gehörst: ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Johannes 10. Wer will uns trennen von der Liebe Christi? Christus hat seine Hand durchbohren lassen, damit wir geschützt und gestärkt leben können in Gottes Hand. In Jesaja 49 heißt es: Zion sagt, verlassen hat mich der Herr. Der Herr hat mich vergessen. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Und sollten selbst diese vergessen: ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Das ist ein Bild für den Bund der Gnade, den Gott in Christus geschlossen hat. Und in dem wir durch Glauben Anteil haben. Gott hat unser Leben in seine Hand genommen, in einem ewigen Bund. Und darauf wollen wir vertrauen, in dieser Hoffnung leben und so einander ermutigen und stärken in Gott. Dazu helfe uns der Herr.